Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswit.
Wie alle Wirtschaftsbranchen befindet sich auch die Automobilindustrie inmitten gewaltiger Umwälzungen. Da ist zum einen natürlich die Digitalisierung. Sie verändert die Fahrzeuge, sie verändert deren Produktion und auch die Lieferketten. Und da ist auf der anderen Seite die Elektromobilität. Die schickt sich nach längerem Anlauf nun an, sich tatsächlich zu etablieren. Beides verlangt von Automobilherstellern und ihren MitarbeiterInnen größte Bereitschaft, neues Terrain zu betreten. Ein Ort, an dem das besonders deutlich wird, ist das VW-Werk in Zwickau-Mosel. Seit Sommer 2020 ist es vollständig von der Produktion der Verbrenner Golf, Golf Variant und Passat auf die Produktion der Elektromodelle ID.3 und ID.4 umgestellt. Diese Umstellung, die war nicht nur eine technische Herausforderung, sondern stellt auch ganz neue Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung. 1,2 Milliarden Euro hat Volkswagen in den Umbau des Werkes investiert und 8000 MitarbeiterInnen umgeschult. Ich habe mit dem Leiter der Unternehmenskommunikation der Volkswagen Sachsen GmbH Carsten Krebs und dem Leiter des Volkswagen Bildungsinstituts Holger Naduszewski über diesen historischen Wandel gesprochen. Im Anschluss an das Gespräch hat uns Holger Naduszewski auf einen Rundgang durch die Labore und Werkstätten des Bildungsinstituts mitgenommen. Diesen Rundgang hören Sie in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge. Meine erste Frage aber ging an Herrn Krebs, nämlich ob die Elektromobilität denn nun nach ihrem langen Anlauf tatsächlich Fahrt aufnimmt. Denn die enormen Investitionen, die VW vorgenommen hat, zeugen ja von viel Vertrauen darein, dass dem auch wirklich so ist.
Die Zahlen sind momentan sehr, sehr vielversprechend. Wir merken, dass sich der Elektromobilitätsmarkt sehr rasant entwickelt. Wir glauben, wir sind genau im richtigen Moment da. Es ist so, dass der deutsche Markt zum Beispiel im November ganz aktuell einen Marktanteil nur für Elektroautos bei etwa 10% hatte. Wir gehen davon aus, dass im Dezember das sogar noch ansteigen wird, möglicherweise auf 13%. Und das sind Zahlen, die vor anderthalb Jahren völlig undenkbar waren. Da lag die Elektromobilität, die reinen Elektrofahrzeuge bei 1-3%. Also wir sehen eine rasante Entwicklung. Das hat vor allem natürlich damit zu tun, dass es auch finanzielle Unterstützung von Seiten der Bundesregierung gibt. Es gibt direkte Zuschüsse beim Autokauf von reinen Elektrofahrzeugen. Die Kfz-Steuer wurde für die nächsten 10 Jahre bei Elektrofahrzeugen abgeschafft. Also es ist schon so, dass die Bundesregierung auch jetzt in Vorleistung getreten ist und lokale Initiativen führen dazu, dass zum Beispiel, wie hier auch in Zwickau, das Parken von E-Fahrzeugen im lokalen Umfeld kostenlos sind. Also Sie sehen, es geht los. Und das ist mir vielleicht auch noch ganz wichtig, der ID.3 selber, also unser Auto, was wir hier in Zwickau bauen, war in Europa, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, das meist zugelassene E-Fahrzeug. Und wir erwarten ehrlicherweise im November ähnlich gute Zahlen. Aber wir sind voll optimistisch und glauben, dass wir kurz vor dem Durchbruch oder mitten im Durchbruch der Elektromobilität sind.
Das Werk hier in Zwickau ist ja ein Paradebeispiel der Industrie 4.0, also der vernetzten Produktion. Wie sieht denn so eine Fertigungshalle im Vergleich zu vor 10 Jahren aus? Sieht man da eigentlich noch Menschen, die Teile anschrauben oder ist das alles voll automatisiert? Ich habe gelesen, es sind 1700 Roboter im Einsatz hier in Zwickau.
Also ich sag mal ganz banal, das sage ich eigentlich immer. Ein Auto besteht weiter aus dem Lenkrad, aus 4 Rädern und den üblichen Dingen, die wir alle kennen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier die Welt neu erfinden. In der Produktion ist es aber schon so, dass wir im Bereich der Automatisierung tatsächlich, wie Sie gesagt haben, neue Schritte gehen. Ich will das mal unterscheiden. Im Karosseriebau, wo wir die Karosse des Fahrzeugs fertigen, ist es so, dass wir jetzt von 85% Automatisierung auf 90% Automatisierung gegangen sind. Also wer dort im Karosseriebau einmal ist, der sieht da ganz viele orangefarbene Roboter, die in Windeseile im Endeffekt Karosserien zusammenbauen. Also dort sehr klar eine enorme hohe Automatisierung, wo wir zumindest auf den ersten Blick weniger Menschen haben.
Und was ist die Rolle der Menschen, die noch da sind?
Das ist, glaube ich, das Interessante, dass sich die Arbeit der Menschen verändert hat. Also es ist mitnichten so, dass wir im Karosseriebau, wo wir, wie gesagt, jetzt zu 90% automatisiert haben, keine Menschen mehr haben, sondern wir hatten vorher 1000 Menschen dort und wir haben auch in Zukunft 1000 Menschen. Aber die Art der Arbeit wird sich komplett verändert haben. Früher gab es sehr einfache sogenannte Einlagetätigkeiten, wo im Endeffekt 2 Menschen ein Blech gehalten, getragen haben und eingelegt haben. Diese Aktivitäten werden in Zukunft größtenteils so nicht mehr notwendig sein, sondern die sind automatisiert. Aber die Mitarbeiter, die früher diese einfache Tätigkeit gemacht haben, wurden und werden umgeschult und werden jetzt zu Anlagenfahrern. Das heißt, sie bedienen den Roboter. Und das hat sich eben dramatisch verändert. In der Montage hingegen, das ist immer noch ganz wichtig, wo das Auto final zusammengeschraubt wird, ist es schon auch noch anders. Dort haben wir den Automatisierungsgrad von 17% auf 27% angehoben. Das heißt, dort werden noch weiterhin sehr, sehr viele Menschen zu sehen sein, die die Autos zusammenbauen.
Aber das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht, dass auch da, wo praktisch voll automatisiert ist, keine Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Das ist ja die große Angst von Leuten, dass ihre Arbeitsplätze irgendwann verschwinden. Aber offenbar kann man das mit Umschulung und Fortbildung und Weiterbildung hinbekommen. Herr Narduszewski, im Zuge des Umbaus des Werkes hier in Zwickau wurde ja die gesamte Belegschaft von 8000 MitarbeiterInnen auf Elektromobilität umgeschult. Das klingt ja nach einem gigantischen Unterfangen und das bei laufender Produktion. Gab es denn Vorbehalte in der Belegschaft und Berührungsängste mit diesen neuen Technologien?
Ja, sicher. Es ist ja ein Veränderungsprozess. Wir haben diesbezüglich ein sehr umfangreiches Change-Management-Programm gestartet, um genau unsere Mitarbeiter auf diesen Weg mit zu begleiten und sie mitzunehmen und zu begeistern, Vorbehalte abzubauen und sie für die neuen Aufgaben auch mental vorzubereiten. Stellen Sie sich ja vor, Sie haben Jahrzehnte lang Verbrenner gebaut und jetzt werden E-Fahrzeuge gebaut. Und das stellt natürlich auch eine Hürde dar. Gleichzeitig aber auch war für uns ein neues Feld, Methoden zu entwickeln, unsere Mitarbeiter auf diesen Weg auch so mitzunehmen, dass sie dann auch völlig vorbehaltlos dann diesen neuen Aufgaben gegenüberstehen.
Was war der Schlüssel dazu, dass das gelingt?
Also Begeisterung zu erzeugen, weil wir festgestellt haben, ohne Begeisterung werden wir keinen Erfolg haben. Wir brauchen die Mannschaft, die begeistert für dieses Thema brennt. Nehmen wir das Beispiel der Change Convention, die wir dann 2019 umgesetzt haben, wo dann nahezu jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin des Unternehmens beteiligt war. Tag zu erleben, was verändert sich, wie ist mein eigener Beitrag als Mitarbeiter an der Montage oder die Mitarbeiterin im Presswerk.
Diese Change Convention, diese Wandel-Workshops, beschreiben Sie die doch bitte nochmal etwas genauer, Herr Narduszewski.
Jeden Tag 80 Kolleginnen und Kollegen haben sich getroffen aus unterschiedlichen Bereichen. Da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt. Also es waren gemischte Teams aus der Verwaltung, aus der Administration, aus den einzelnen direkten Bereichen, Presswerker, Karosseriebauer, auch Kolleginnen und Kollegen hier aus der Qualitätssicherung. Die hat man mehr oder weniger dort bunt gemischt zusammengeführt. Wir haben Räume der Veränderung eingerichtet, wo man einfach mal erleben kann, was bedeutet Veränderung, wie wirkt Veränderung auf mich, auf die Persönlichkeit. Jeder könnte sich dann auch individuell auch seinen Fragen stellen und diese auch in den Raum stellen, auch beantworten, das mit Kollegen diskutieren, wie nimmt man Veränderung wahr. In Kleingruppen wurde das wieder durchgeführt, also in 80 Kollegen wurden wieder Kleingruppen gebildet, sodass es auch individuell erlebbar war. Also eine unheimlich starke persönliche Komponente war ein Inhalt. Natürlich auch zu erleben, Electrical for All, was bedeutet Energie, was bedeutet Elektrizität, was bedeutet das Thema E-Fahrzeuge, wie ist die Konzernstrategie der E-Mobilität, aus Ängste zu nehmen, auch die Elemente anzubieten, etwas anzufassen, auch zu erkennen, wie sieht so eine Batterie aus, wie sieht das in der Realität aus. Es wurde auch ermöglicht, zum Beispiel auch mal einen kleinen E-Motor zu bauen. Müssen Sie sich vorstellen, mit einer Büroklammer, mit einer R6-Batterie, ein Magnet und etwas Klebeband, hat eine Kleingruppe die Aufgabe gekriegt, bauen Sie daraus einen Motor. Es ist also Möglichkeiten zu schaffen, auch selber zu experimentieren, aber auch das Gruppengefühl auch zu stärken. Natürlich, die Frage der Digitalisierung spielt eine Rolle. Was ist eine AR-Brille, eine VR-Brille? Wie sieht die aus? Wie funktioniert die? Was erlebt man?
Die ich später in der Fertigung brauche, wenn ich als Mensch mit den Robotern und Maschinen interagiere, dann tue ich das über solche Schnittstellen.
Ja, solche Schnittstellen zu erleben, was in der Zukunft auch in der Fabrik Einzug hält. Also auch zu erleben, diese neue Welt der Digitalisierung und auch schon mal virtuell durch eine Fabrik zu gehen, obwohl sie die noch gar nicht gibt. Und abgerundet wurde das Ganze auch mit einer Frage, wie sieht mein eigener Beitrag aus? Mein eigener Beitrag in dem Veränderungsprozess. Was kann ich als einzelner Mitarbeiter und als einzelne Mitarbeiterin dazu beitragen, dass der einmalige Umstieg, den wir bei VW Sachsen haben, hin zur E-Mobilität auch zum Erfolg wird.
Geben Sie uns doch ganz kurz nochmal einen kleinen Einblick, was in der Ausbildung an ganz neuen Inhalten dazugekommen ist, wenn man das mit der Ausbildung vor 10 Jahren zum Beispiel vergleicht. Ich nehme mal an, Hochvolttechnik, Robotersteuerungen sind Themen, die für die Leute ganz neu waren?
Insbesondere für die Berufsausbildung, aber auch abstrahlend auf die Weiterbildung kommen natürlich eine Vielfalt von neuen Themen auf uns zu. Und zum einen haben wir das geclustert in Produktionstechnik, in Produkttechnik und IT. Das sind drei große Felder gewesen. Und um ein paar Beispiele zu nennen, ist dann der Einzug der 3D-Drucktechnik ein Riesenthema. Gleichzeitig aber auch die virtuelle Inbetriebnahme, die zum Beispiel unsere Auszubildenden jetzt für in der Mechatronik schon frühzeitig vermittelt bekommen. Die Elemente der Fachinformatik sind zu nennen. Natürlich aber auch das ganze große Feld der Automatisierungstechnik. Und die nimmt immer mehr Fahrt auf und wird im Rahmen der Digitalisierung auch noch von wesentlich größerer Bedeutung werden.
Die Ausbildung wandelt sich, weil das Produkt, das Auto, sich vollständig wandelt, Herr Krebs. Man sagt ja schon lange, dass Autos sich von reinen Fahrzeugen zu rollenden Datenplattformen, zu Computern auf Rädern wandeln. Automobile sind heute zum einen natürlich von Software durchdrungen, gleichzeitig fallen beim Betrieb ja fortwährend Daten an. Inwieweit wandeln sich Autohersteller denn damit zu Tech-Unternehmen, deren Kerngeschäft dann ja letztlich Software und Daten und Mobilität an sich wären und weniger die Hardware, Auto selbst?
Exakt, genau das findet gerade statt. Also wir als Volkswagen wandeln uns von einem Autohersteller eigentlich zu einem Digitalkonzern. Ich will es an einem Beispiel mal deutlich machen. Themen wie künstliche Intelligenz spielen natürlich eine enorm große Rolle. Also das, was es mittlerweile an Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz hat, wird dazu führen, dass früher oder später der Fahrer eine weniger relevante Rolle im Auto spielen wird, gegebenenfalls sogar irgendwann gar keine Rolle mehr spielen, wenn er das denn möchte. Und diese Elemente der künstlichen Intelligenz führen natürlich dazu, dass sich der Automobilhersteller komplett wandelt, dass im Endeffekt das, was mittlerweile wirtschaftlich und wissenschaftlich möglich ist, auch ins Auto integriert wird. Und das wird dazu führen, dass wir früher oder später automatisiert oder eben auch autonome fahrende Autos sehen werden. Das gibt es mittlerweile, das ist möglich und das muss natürlich jetzt auch integriert werden. Ziel ist, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, wir wollen das Autofahren sicherer machen, wir wollen, dass es weniger Unfälle gibt. Wir glauben zum Beispiel, dass wenn wir autonom fahrende Fahrzeuge in Zukunft haben, 80-90% aller Unfälle vermeiden können, weil 80-90% aller Unfälle Menschen verursacht sind. Und wenn der Computer, wenn die Software, wenn die digitalen Möglichkeiten die künstliche Intelligenz übernehmen werden, gehen wir davon aus, dass es deutlich, deutlich weniger Unfälle in und mit Autos geben wird.
Klassische Tech-Konzerne handeln ja bekanntlich mit Daten und verwenden sie zu Marketingzwecken. Welche neuen Geschäftsfelder erschließen sich denn Autoherstellern, wenn sie sich in diese Richtung entwickeln?
Naja, bei Volkswagen wird es und gibt es derzeit viele neue Geschäftsfelder. Ich will mal zwei, drei erwähnen. Wir hätten uns, glaube ich, allesamt nicht vorstellen können, dass Volkswagen heutzutage Strom verkauft. Also wer heute bei Verivox nach einem neuen Stromvertrag sucht, wird sich wundern, dass plötzlich Volkswagen Naturstrom dort zu finden ist zu einem sehr günstigen Preis. Es ist schlicht und ergreifend so, dass wir als Unternehmen uns natürlich auch klimaneutral aufstellen wollen und deshalb eben auch klimaneutralen Ökostrom mittlerweile anbieten unter dem Volkswagen-Label. Das heißt, wer heute ein Auto kauft, ein E-Auto kauft, kann gleichzeitig eben auch ökologischen Strom kaufen. Das Gleiche ist, wir verkaufen jetzt Wallboxen, also im Endeffekt Ladesäulen. Das hätte man sich vor Jahren auch nicht vorstellen können. Das heißt, wer heute zum Händler geht, kann eben auch gleichzeitig eine Wallbox mitkaufen. Themen wie Carsharing spielen plötzlich eine Rolle. Das heißt, wer dieser Tage in Berlin mit offenen Augen durch Berlin geht, wird feststellen, Mensch, da stehen ja viele WeShare-Autos mit Volkswagen-Logo. Wir bieten mittlerweile in Berlin Carsharing-Optionen an und wir wollen auch in vielen anderen europäischen Städten über 1 Million Einwohner Carsharing anbieten. Auch da gibt es neue Geschäftsfelder und bei uns aufgeteilt bei Seat, gerade in Spanien und Portugal, spielt das Thema der Mikromobilität eine größere Rolle. Das heißt, auch wir bieten E-Scooter an, bieten so kleine Mopeds an, die mit einem Volkswagen, in dem Fall sogar Seat-Logo unterwegs sind. Also auch da ergeben sich gänzlich neue Geschäftsfelder und als letztes vielleicht, das war ja glaube ich auch Ihre Frage, wir haben die Möglichkeit, jetzt viel, viel enger mit den Kunden Kunden in Kontakt zu sein, weil wir deren Daten haben. Die hatten wir bislang nicht, weil bislang ist ja direkte Kommunikation immer über den Händler passiert. Jetzt haben wir mittelfristig die Möglichkeit, das eben auch in eigener Hand zu behalten. Und da ergeben sich natürlich neue Dienste, neue Möglichkeiten, die dazu führen, dass wir diesen direkten Kundenkontakt auch nutzen wollen.
Bleibt die Herstellung von Karosserien dann das Kerngeschäft in den nächsten 10, 20 Jahren oder wird sich das auch wandeln?
Das wird sich wandeln, das ist ganz klar. Ich vermag jetzt keine prozentuale Aufteilung abzugeben. Es ist aber ganz klar, dass am Ende des Tages müssen wir und wollen wir weiter ein Auto bauen. Das bleibt so, aber die digitalen Dienste, die wir gerade besprochen haben, werden eine viel, viel größere Rolle spielen und wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig, zum Teil auch kurzfristig, damit dann Geld verdienen.
Schauen wir doch mal in das Werk hier in Zwickau im nächsten Jahr. Was wird sich denn hier nach dem massiven Wandel der letzten beiden Jahre im kommenden Jahr, also in 2021, noch tun?
In der Anmoderation hatten Sie ja gesagt, dass jetzt zwei Autos hier schon gebaut werden. In Wahrheit sind es sogar schon ein paar mehr, also nicht nur der ID3 und der ID4, sondern wir bauen jetzt schon Vorserienfahrzeuge. Es werden insgesamt 4 weitere Fahrzeuge dazukommen, Fahrzeuge, die wir noch nie gezeigt haben. In Zukunft werden wir hier 6 Fahrzeuge bauen, 3 Volkswagen, 2 Audi, 1 Seat Cupra und das ist, glaube ich, auch wichtig, wir werden versuchen, auf bis zu 300.000 Fahrzeuge, rein Elektrofahrzeuge zu gehen. Auch das ist eine besondere Herausforderung und im Jahr danach sogar der Plan, auf 330.000 Fahrzeuge zu gehen. Das heißt, wir haben uns einiges vorgenommen und das ist, glaube ich, die alles entscheidende Herausforderung fürs nächste Jahr. Und das macht natürlich momentan den Spaß auch aus, dass wir ein bisschen fast im Mittelpunkt der Volkswagen-Welt stehen. Das macht die Mitarbeiter auch stolz, weil es natürlich auf uns ankommt. Wir müssen die Fahrzeuge jetzt produzieren. Wir sind das erste Werk, das Vorzeigewerk. Und das macht natürlich Spaß, gerade auch in Sachsen, in Zwickau und bald auch in Dresden zu arbeiten, weil, das muss man vielleicht auch noch sagen, nämlich in Dresden der ID3 ebenfalls anläuft. Ende Januar, Anfang Februar wird auch dort der ID3 gefertigt. Also auch das eine ganz große zentrale Herausforderung, dass wir nicht nur Zwickau, sondern dann auch in Dresden voll elektrisch sind.
Nach diesem Gespräch hat Holger Naduszewski meinen Kollegen Gunter Kreis und mich, wie gesagt, zu einem Rundgang durch das Volkswagen-Bildungsinstitut mitgenommen. Ein weitläufiger Bau, der architektonisch einem an ein Dock anliegenden Schiff nachempfunden ist. Eine Metapher auf den Transport von Wissen, das hier umgeschlagen und vermittelt wird. Über eine lange Galerie erreichen wir eine Reihe von Laboren. Gleich im ersten treffen wir auf den Mitarbeiter Herr Vorwerk. Im Hintergrund laufen Geräte. Herr Vorwerk erklärt:
Wir können mit dem Smartphone unsere Roboter steuern.
Ah ja.
Und die Azubis programmieren das gerade.
Man sieht hier auf dem Schreibtisch einen ganz süßen kleinen Roboter, hat wie 2 Augen obendrauf und hat 2 Räder. Und der wird jetzt von einem Smartphone aus gesteuert und die Auszubildenden lernen hier, wie sie das programmieren.
Richtig.
Eine Steuerung.
Ganz genau.
Mit Software-Bausteinen.
Ja, ja, so ist das.
Der Azubi Gino stellt einen kleinen Fahrroboter auf einen Tisch. Und Gino hat ihn programmiert und hat jetzt sein Handy und sein Smartphone in der Hand und wird ihn jetzt zum Fahren bringen. Wie lange hast du gebraucht, um den zu programmieren?
Jetzt seit Montag sind wir dran, den zu programmieren.
Montag, heute ist Donnerstag, 3 Tage. Ist es schwieriger oder einfacher, als du dachtest?
Es ist schon schwieriger, als ich dachte.
Ja? Jetzt fährt er.
Genau, wenn man jetzt hier die Tasten drückt. Dann fährt er jetzt zum Beispiel nach rechts, weil ich nach rechts gedrückt habe, bin ich nach vorne.
Also Gino hat auf seinem Smartphone hier so eine quadratische Fläche mit 9 Feldern,
genau,
über die er einfach links, rechts, vorwärts, rückwärts steuern kann. Jetzt ist es praktisch ein autonomes Fahrzeug, ein selbstfahrendes, ja, Fahrzeug, das sich auf einer schwarzen Linie selbst steuernd bewegt. Als nächstes zeigt uns Herr Vorwerk einen Roboterarm, den die Azubis unter seiner Leitung umgebaut haben. Von einem Arm mit 5 Gelenken zu einem Arm mit 6 Gelenken. Klingt banal, macht aber einen großen Unterschied.
Das ist jetzt ein Roboter, vielleicht einen Meter groß, eine schwarze Säule mit mehreren Gelenken und der hat also extrem viele Freiheiten. Der kann eigentlich in alle Richtungen greifen und sich bewegen. Das ist wahrscheinlich das Spannende daran.
Richtig. Er hat im Gegensatz zum Ursprungsprojekt, nur 5 Freiheitsgrade hat, hat er 6 Freiheitsgrade. Er kann also in seinem Arbeitsraum zu jedem Punkt fahren und auch jede Pose realisieren. Na, also er kann nicht nur irgendwo hier hinfahren, sondern kann hier oben mit dem Greifer auch von unten greifen oder von der Seite greifen. Das ist also hier alles bei dem dann machbar. Mhm. Ist aber softwaremäßig richtig anspruchsvoll.
Und noch etwas ist an diesem Roboter besonders. Er wurde nicht nur für die eigenen Bedürfnisse umgebaut und selbst programmiert, sondern auch in allen seinen Teilen am 3D-Drucker ausgedruckt.
So sieht sozusagen der Bausatz aus. Na? Das sind die Druckteile.
Okay, nehmen wir das mal in die Hand. Das ist sehr leicht, das ist Kunststoff. Und das sind Teile für einen weiteren solchen Roboterarm. Und die sind alle in 3D-Druck selbst gedruckt und natürlich vorher selbst entworfen. Erzählen Sie doch noch mal ein bisschen über die Bedeutung von 3D-Druck.
Also zum Beispiel, wenn man es mal in den Fahrzeugbau transportiert, diesen Gedanken kann man sich ja vorstellen, wie man zukünftig möglicherweise Teile, die jetzt nicht so stark beansprucht sind, an der Linie auch gedruckt werden können. Und den absoluten Top-Bauteilzustand haben und die aktuelle Geometrie, ohne dass ich die Logistik aufbauen muss, um so ein Teil irgendwo in Asien oder in anderen Ländern fertigen zu müssen, um dann per Schiff zu transportieren, sondern man kann bestimmte Baugruppen oder Bauteile dann mal sich selber in den Fertigungslinien drucken. Das ist im Prinzip dann die Vision der Zukunft.
Im nächsten Labor erwartet uns ein Roboter namens InMove.
Es ist also jetzt ein Roboter wirklich von fast menschlicher Gestalt mit einer Baseball-Cap auf dem Kopf und einem Torso, Arme, 10 Finger, alles dran. Nase, nur die Ohren fehlen.
Dieser humanoide, also menschengestaltige Roboter wird nicht in der Produktion eingesetzt werden, sondern dient ausschließlich Forschungs- und Programmierübungszwecken. Auf dem Weg weiter durch das Institut sagt Holger Naduszewski, dass wir Dinge dann mit Leichtigkeit und Esprit machen, wenn wir sie mögen und die Sinnhaftigkeit darin erkennen. Daher müsse man AusbilderInnen und MitarbeiterInnen transparent machen, welche Möglichkeiten sich für sie mit der Umstellung erschließen. Und das ist bei jeder Mitarbeiterin, bei jedem Mitarbeiter ein ganz individueller Prozess.
Und wir haben Kollegen zum Beispiel, das mal einen ganz konkreten Beispiel deutlich zu machen. Das ist ein absoluter Experte der Motorentechnik. Der baut selber Dampfmaschinen. Der hat auch kleine Modelle erbaut, große Modelle erbaut. Begeisterter Verbrennungsexperte. Dieser Kollege aus Chemnitz hat sich dazu bereit erklärt, seine erste Tätigkeit im Motorenkabinett aufzugeben, mit Verbrennungsmotoren mehr oder weniger erstmal abzuschließen für sich, sondern sich der Automatisierungstechnik zu widmen. Ich sage, ich mache jetzt Automatisierungstechnik, ich bilde mich auf dem Gebiet jetzt fort. Und ist jetzt mittlerweile schon so profund in seinem Wissen, dass er schon selber Unterricht gibt. Und dieses Bild dieser Veränderung, weil Sie vorhin nach den Kompetenzen gefragt haben, das sind solche Kompetenzen der Wandlungsbereitschaft und der Bereitschaft, neues Wissen aufzunehmen. Das betrifft uns alle.
Wir betreten das Hochvolt-Labor. Hier steht der MEB, der mobile Elektrobaukasten, das Herzstück aller Elektromodelle, welche die verschiedenen zum Volkswagen-Konzern gehörenden Automobilhersteller in den kommenden Jahren auf den Markt bringen werden. Eine wuchtige Platte mit Batterieelementen, die unter dem Fußbereich des Autos liegt und das etwas größere Gewicht der Elektrofahrzeuge ausmacht. Hier können die Azubis den MEB kennenlernen und mit ihm arbeiten. Der mobile Elektrobaukasten ist Sinnbild für die rasante Dynamik, die derzeit nicht nur die Fortentwicklung der Technologie, sondern auch die Ausbildung prägt. Eine Dynamik, mit der das staatliche Ausbildungssystem mitunter nicht Schritt halten kann. Ein Problem für den Autokonzern, das bereits bei der Ausstattung der Unterrichtsräume in manchen Berufsschulen beginnt.
Wir brauchen zwingend in den Berufsschulen, in den Schulen generell solche Technologien schon. Die müssen die verfügbar haben, die müssen die Auszubildenden mit diesem Know-how schon herkommen. Das wird
also
nicht.
Man sieht hier einen jungen Mann, der zeichnet auf einem Smartboard eine Struktur und die kann er direkt auf seinen Rechner laden, dann von der Tafel aus.
Das ist mittlerweile Standard in der Technologie, aber leider nicht Standard in den entsprechenden Ausbildungseinrichtungen. Davon brauchen wir dringend mehr, dass diese modernen Technologien und methodischen Anwendungen für die Ausbilder und Auszubildenden sofort verfügbar sind. Und ich meine, mit einem Tafelbild mit Kreide ist halt eben nicht mehr viel zu machen.
Im Erdgeschoss kommen wir in eine große Halle mit aufgebockten Fahrzeugen. Hier werden nicht nur VW-MitarbeiterInnen geschult, sondern auch externe. Denn das Thema Elektromobilität verändert auch für andere Berufsgruppen vieles.
Also man hört ja immer wieder, dass auch Feuerwehr, Polizei, wenn sie zu einem Unfallwagen kommen, einem Elektroauto, auch oft nicht wissen, wie sie das Ding jetzt anfassen sollen. Und solche Leute werden hier eben auch geschult. Ja.
Das haben wir schon Ende letzten Jahres angefangen. Leider Corona-bedingt sind wir da ein bisschen in Verzug gekommen, für die Feuerwehren speziell beginnend so eine Programme anzubieten, wo man mit den Kollegen der Gläsermanufaktur und unseren Kollegen speziell der Weiterbildung ein Programm für Feuerwehren entwickelt haben, um erstmal zu sensibilisieren. Wo liegen denn überhaupt hier Gefahren, wenn überhaupt? Wie kann man letztendlich die Rettungs- und entsprechende Bergevorgänge einleiten, ohne dass wir den Rettungsvorgang damit beschreiben? Aber wir können, ich sag mal, Ängste nehmen, auch Dinge, die sich auch als Mythen ranken, wo man Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen.
Ich fasse die Karosserie an und kriege einen Schlag.
Ja, und diese Eigensicherheit der Fahrzeuge in den Vordergrund zu stellen, auch die Abschaltmechanismen deutlich zu machen. Bis hin zu der Art und Weise, wie denn auch eine entsprechende Bergung erfolgen kann, mit welchen Sicherheitsparametern muss man rechnen. Wir haben dieses Jahr noch ca. 100 Teilnehmer aus den Feuerwehren schon gehabt und bauen das jetzt sukzessiv aus, bis hin auch zu Verwaltungen, bis hin zu der Frage der Polizei. Polizeifachschulen haben auch schon angefragt und denen bieten wir das Programm auch an, letztendlich das Grundlagenwissen zu vermitteln.
Beim Weitergehen komme ich noch einmal auf die Frage zurück, wie es möglich ist, dass trotz der massiven Automatisierung keine Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Holger Naduszewski erläutert, dass dies unter anderem dann möglich ist, wenn die Effizienzsteigerung eine Produktivitätssteigerung mit sich bringt. Also derselbe Effekt, der auch volkswirtschaftlich dafür sorgt, dass bei Effizienzsteigerung dann keine Arbeit verloren geht, wenn gleichzeitig durch Wachstum und Innovation neue Arbeitsplätze entstehen.
Das ist ein Volumeneffekt zum einen.
Das heißt, es wird dann mehr produziert, ja, und dadurch entstehen wieder Arbeitsplätze.
Wenn man jetzt mal auf die Stückzahl von 330.000, 340.000 Einheiten mal schaut, perspektivisch, ist das sicherlich ein Thema. Und dann haben wir natürlich einen doppelten Effekt. Wenn man es mal richtig drastisch betrachtet, könnte man natürlich schon ausgehen, wenn ich natürlich eine komplette Einheit komplett automatisiere, brauche ich dann niemanden. Aber ich brauche wieder andere Tätigkeiten. Zum Beispiel in der Instandhaltung, in der Wartung. Oder ich habe neue Servicefunktionen zu erfüllen, die vorher nicht da waren. Das heißt, die Substitution von Tätigkeiten setzt ein. Und darum Ihre Frage, die Sie vorhin gestellt haben zu dem Thema der Kompetenzen. Das ist eine der Kompetenzen. Ich werde mit meiner Tätigkeit möglicherweise nicht bis zur Rente weiterkommen, aber ich werde, wenn ich mich wandle, wie das jetzt die Automobilindustrie ja tun muss, auch in der Zulieferindustrie, werde ich auch ein neues Geschäftsfeld finden und habe dort meine Tätigkeit. Es setzt natürlich eine Veränderungsbereitschaft voraus. Wie jetzt solche Kollegen, die wird dieses Jahr umgeschult haben aus dem Werk, beispielshaft für Maschinenanlagenführer. Ältere Mitarbeiter, die Einlegetätigkeit im Karosseriebau ausgeführt haben und die man dazu begeistern konnte und die sich selber begeistert haben, eine Ausbildung zu machen, damit sie später Anlagen fahren können und betreuen können. Ein völlig neues Gebiet, teilweise Ü40 und Ü50. Die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 9 Teilnehmer mit einer 1 abgeschlossen und 5 mit einer 2. Und das ist auch ein Zeichen dafür, wenn die Motivation stimmt, dann auch neues Wissen aufzunehmen und für eine neue Tätigkeit sich fit zu machen, funktioniert, kann funktionieren, wenn sie fachlich auch gut begleitet ist.
Und schließlich führt uns Holger Naduszewski noch in die Halle, in der die klassische Grundausbildung stattfindet.
Da haben wir auch noch Feilen dabei. Es gibt auch noch entsprechende Handfertigkeiten, die noch vermittelt werden. Es ist nicht nur absoluter Hightech gefragt, sondern auch Grundlagen der entsprechenden Motorik zu entwickeln. Das Entwickeln von Gefühl für Präzision, die man mit der Hand ausführt. Und gleich dahinter sehen Sie aber einen Anlagenabschnitt, das sind Roboter. Und dort werden natürlich die jungen Menschen, die mal hier mit den Pfeilen begonnen haben, an so einer Robotertechnik dann auch ihren Abschluss machen. Und dann lernen die dann auch die Programmierung von den
Kameraden hier im orangenen Anzug, wie wir sie manchmal auch so bezeichnen, wie das dann funktioniert, wie die Applikationen dann auch ineinander spielen und wie dann, sagen wir mal, dieser Spagat sichtbar wird zwischen Tradition und Zukunft.
Also das sind hier die bekannten 2,5 Meter großen, etwa orangenen Arme mit mehreren Gelenken dran.
Ja.
Die schon auch ein bisschen respekteinflößend dastehen.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den haben Sie zu Recht so beschrieben, darum diese Sicherheitsvorkehrungen mit diesen Gittern. Und das ist ja der nächste Schritt, die nächsten Robotergenerationen, die sogenannten kollaborierenden Roboter, die ohne diese Gitter auskommen, also die Sicherheitsparameter in sich tragen, die entsprechend auch reagieren, sodass dann diese sogenannten Käfige in der nächsten Zeit verschwinden. Die werden nicht so mächtig sein wie diese großen Kameraden. Aber die Robotertechnik der Zukunft wird auch so sein, dass sie dann auch sicher sind und letztendlich eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ermöglichen.
Hand in Hand, ohne Gitter.
Ohne Gitter. Aber das ist die Zukunft und das wird so kommen. Und darauf bereiten wir hier auch in dieser Halle unsere jungen Menschen schon darauf vor, dass sie diese Grundlagen bekommen.
Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülswit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.